Anstoß, der Fußball-Podcast.
Es ist schon wieder Montag. Herzlich willkommen in eurem Lieblingspodcast. Hier sind eure zwei verrückten Vögel, die Woche für Woche euch auf den neuesten Fußballstand bringen. Nee, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben eine kleine Besonderheit heute, aber es klingt nicht so, wie als ich im Elbsandsteingebirge war, sondern es klingt deutlich besser. Hallo Michael Augustin, kannst du mich hören?
Ich kann dich hören. Hallo, hier ist Michael Augustin. Ich melde mich nicht aus deinem Wohnzimmer, wie du wahrscheinlich schon festgestellt hast. Ich habe so einen kleinen Kurzurlaub gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das schöne Wetter genutzt und bin an den Deich gefahren. Nicht an den Elbdeich, sondern an den ostfriesischen Deich. Ich bin in einer Ferienwohnung in the middle of nowhere in der Nähe der Nordsee. Und ich möchte die heutige Folge gleich mit so einem kleinen Witz, oder es ist eigentlich ein Witz-Quiz beginnen.
Okay.
Anderes Wort für Schaf, denn Schafe sieht man hier viele.
Schaf. Schaf, weiß ich nicht, sag mal.
Ja, pass auf. Mähdrescher. Witziger Witz heute nicht. Aber das war doch schon mal ganz gut, oder?
Ja, also das lässt vor allen Dingen uns noch ein bisschen Spielraum nach oben, aber das ist ja auch nicht schlecht. Also schön, ja, der Mähdrescher. Ich habe, wo du gerade mit Witzen angefangen hast, ich habe da auch noch einen. Kennst du übrigens die Leute, die nicht über andere Witze lachen können und sofort immer noch einen erzählen wollen? Ich kann aber über Witze lachen, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Man muss natürlich auch an unsere Kleingänge denken. Nochmal ganz kurz die Frage hier in die Podcast-Runde, kann man Michael Augustin gut verstehen? Ja, die Handzeichen gehen nach oben. Kennt ihr das auch so von so Vorträgen, dass Oma dann so sagt, wenn man irgendwie früher ein Gedicht bei der Schule auswendig lernen musste und dann vorgetragen hat und dann kommt das Feedback von der Oma, nicht irgendwie, dass man das gut gemacht hat oder dass man das pointiert gemacht hat, die sagte, man konnte dich gut verstehen. Das war dann so das einzige Feedback.
Du sprichst über Oma, ich möchte heute auch über Opa sprechen, über Claudio Pizarro, damit sind wir schon so ein bisschen bei der Themenvorschau. Wir sind heute sehr norddeutsch unterwegs. Nicht nur, weil ich einen Kurzurlaub im Norden mache, sondern weil der Norden ja auch so ein bisschen die Themen vorgibt, die Themen des Wochenendes. Werder Bremen, der HSV, der FC St. Pauli, das sind natürlich schlechte Nachrichten für die Fans des FSV Zwickau und auch für die Anhänger der TSG Hoffenheim. Die können entweder vorspulen oder nächste Woche nochmal vorbeikommen. Aber heute sind wir nicht nur physisch im Norden, sondern auch thematisch sehr stark im Norden verwurzelt.
Ja, und nächste Woche wollten wir doch das große Zwickau-Spezial machen. Ich habe hier übrigens wieder so eine kleine Wassermelone aufgeschnitten und wieder Nüsschen hingestellt. Aber du wolltest ja nicht kommen. Mein Gott, gut, dann isst du natürlich jetzt da. Was gibt's da bei euch?
Ich habe eben
Hering Hausfrauenart.
Ich habe ein Matthiasfilet gegessen und ein Fischfrikadellenbrötchen. Und das habe ich gerade tatsächlich gemacht. Ich musste danach so einen Fisherman's Friend nehmen, nicht weil er die Nordseeprise simuliert, sondern weil mein Atem danach wirklich schlecht war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe extra auf die Zwiebeln verzichtet, aber jetzt kann ich wieder klar atmen und ich kann auch klar denken. Die Luft ist so klar, die Luft ist so rein. Lass uns loslegen. Ich habe meine Gedanken sortiert und du hoffentlich auch.
Ja, Fischbrötchen habe ich übrigens am Sonnabend auch gegessen. Wir können sofort loslegen und zwar da Brücke 10 kennst du auch in Hamburg, ne? Da unten.
Natürlich kenne ich das. Aber Brücke 10, Blick auf den Hafen, Blick auf Blom und Forst. Schön.
Blick auf die schönste Zweitligastadt. Wollen wir direkt damit anfangen?
Du hast also dein Nobelviertel verlassen und bist mal dahin gefahren, wo es wirklich schön ist in Hamburg.
Genau, da wo man noch die Nieten in die Schiffe reinkloppt und abends sein Holsten oder sein Astra auf der Pier trinkt und noch ein Fischbrötchen isst. Ja, da habe ich mich mal hinbegeben, direkt zur Crowd bin ich gefahren. Und Hamburg hat sich von der schönsten Seite gezeigt, bis das Heiden-Auswärtsspiel anstand, das ja eigentlich auch ein Heidenspaß sein sollte, aber dieser Spaß hielt dann nur maximal bis zur 95. Minute. Dann kam das Gegentor, dann kam der Angriff, dann kam der allerletzte Angriff. 94 Minuten Nachspielzeit war abgelaufen und in der 95. Minute, ein paar Sekunden nach Ende der regulären Nachspielzeit, fiel dann noch das entscheidende Tor. Ein Tor, das eigentlich nur der HSV kassieren kann und das der HSV dann auch kassiert hat.
Ja, Konstantin Kerschbaumer war der Torschütze. Man kann ja fast sagen, jahrelang war der HSV zu dumm, um abzusteigen. Jetzt ist er zu dumm, um aufzusteigen. Die Hamburger waren gestern in Heidenheim. Ich habe mir das Spiel bei meinem Schwiegervater, der hier auch in der Nähe wohnt, bei Sky angeguckt. Das wollte ich mir dann doch nicht nehmen lassen. Ja, ich finde, diese späten Gegentore, die ziehen sich ja wie so ein roter Faden durch die Phase nach dem Restart, also nach der Corona-Pause. Gehen wir dann nochmal zurück. Der HSV hat in Fürth nicht gewonnen, sondern unentschieden gespielt durch ein spätes Gegentor in der Nachspielzeit. Der HSV hat in Stuttgart trotz 2:0 Führung nicht gewonnen, auch nicht unentschieden gespielt, sondern durch ein Tor in der Nachspielzeit 2:3 verloren. Der HSV hat gegen Holstein Kiel, da war ich Reporter und Augenzeuge im Stadion, bis in die Nachspielzeit 3:2 geführt, Endstand 3:3 und gestern dann das. Das ist natürlich kein Zufall. Ich glaube, man muss auch über physische Probleme reden beim HSV. Die interpretiere ich da rein. Und ich finde, man sieht auch, wie der HSV so in den letzten 20, 25 Minuten in den Spielen, die ich gerade angesprochen habe, immer schwächer wird, sich immer weiter reindrängen lässt und dann auch einfach so schlecht verteidigt. Und natürlich setzen sich solche Erlebnisse auch in das kollektive Gedächtnis einer Mannschaft und die Spieler, vor deren geistigen Auge läuft dann so ein Film ab. Hoffentlich passiert es heute nicht wieder, hoffentlich passiert es heute nicht wieder. Und zack, passiert es wieder. Ja, das ist das Problem des HSV. Die Trikots sind wie Bleiwesten. HSV-Spieler tragen keine Trikots, sie tragen Bleiwesten.
Ja, und deshalb gibt es natürlich auch diesen Gag mit Petrus und dem kleinen Jungen, ne? Kennst du ja auch wahrscheinlich, sagt der kleine Junge zu Petrus, also zum Wettergott, ich möchte, dass das Wetter in Hamburg immer schön ist. Und dann sagt Petrus, nein, aber das kann ich wirklich nicht machen. Hast du vielleicht noch einen anderen Wunsch, sagt er zum kleinen Jungen. Dann sagt der kleine Junge, ja, ich möchte, dass der Hamburger SV nicht immer die entscheidenden Spiele verliert. Und dann sagt Petrus, möchtest du den Sommer vom Februar bis Ende Oktober oder von März bis November?
Ja, das ist natürlich auch eine Erklärung, die ist mir so nicht eingefallen, aber die klingt ja noch viel schlüssiger als das, was ich da gerade eben gesagt habe. Also man kann ganz viele Witze über den HSV machen. Der HSV arbeitet an seinem Image als Zweitliga, die nur ha-ha-ha-ha. Der HSV steht immerhin jetzt in der ewigen Tabelle vor Werder Bremen noch ha-ha-ha-ha-ha. Aber klar ist doch auch, egal wer Trainer ist, egal wer Manager ist, egal wer auf dem Platz steht. Und der HSV hat ja vor der aktuellen Saison einen großen personellen Umbruch vollzogen. Dieser Verein hat immer mit einer Aura des Scheiterns zu tun. Eine Aura des Scheiterns umgibt den HSV. Das kann man gar nicht so genau erklären. Mir fehlen da bis auf das, was ich gerade genannt habe, da reden wir jetzt über diese physischen Probleme, über die mentalen Probleme, mir fehlen da wirklich die Argumente, weil das ist ja 1:1 der Saisonverlauf, den wir vor einem Jahr auch schon erlebt haben. Und Dieter Hecking ist, finde ich, ein sehr, sehr guter, also für die zweite Liga vielleicht sogar ein zu guter Trainer. Und selbst er kriegt dieses Problem nicht in den Griff, unter dem der HSV seit Jahren leidet.
Ja, du kriegst den HSV nicht eingepetert, ne? Eingependelt. Du kriegst den HSV, wie du schon so schön gesagt hast, nicht in den Griff. Und dazu muss ich sagen, ich habe gestern spät als Spätvorbereiter für den heutigen Tag, für den Montag bei NDR2 gearbeitet und habe mir das dann auch noch im Radio angehört und habe gestern Nachmittag dann auch noch mit meinen, du kennst sie mittlerweile, die Kult-Jura-Nachbarn von mir, die weiterhin sich auf ihr zweites Staatsexamen vorbereiten und büffeln und büffeln und büffeln, liebe Grüße, ganz genau. Und diese Büffelherde, die da ihre Köpfe nicht in irgendwelche in Gewässer steckt, sondern eben in die Bücher, hat mal ganz kurz aufgehorcht und geguckt, wie es mit dem Hamburger SV aussieht. Und mein Nachbar, der dann zugegebenermaßen auch HSV-Fan, zumindest Sympathisant ist, hat gesagt, ich bin auf deinen Kommentar dazu gespannt. Und da muss ich natürlich sagen, da habe ich mich nicht lumpen lassen. Und jetzt möchte ich in einem spontan, der eine überrascht den anderen, den Kommentar in Gedichtform vorgetragen von Fabian Wittke an dieser Stelle einfach mal loslassen. Und zwar ist er auch kurz und knackig und geht los mit: Lieber HSV, das Wetter lädt zum Grillen ein, doch diese Scherze lasse ich sein. Es ist nicht der Fußballgott, kein Pech und auch kein schlimmer Trott. Es ist die Angst vorm großen Ganzen, mit denen da oben mitzutanzen. Es ist die Scheu vorm Können, die Spreu vom Weizen. Die Kirsche auf der Sahnetorte, für das, was war, fehlen mir die Worte. Das Heiden-Auswärtsspiel war ganz genau, nicht Fisch, nicht Fleisch, nur der HSV.
Ich habe eine Gänsehaut, das war so schön.
Oder?
Ich bin ganz ergriffen. Du bist ein Philosoph, ein Poet. Du solltest Schriftsteller werden. Warum machst du mit mir jede Woche diesen Podcast? Du bist zu höheren Berufen.
Ja,
das ist ganz toll gewesen, Fabian.
Ich möchte ja auch mit denen da unten trotzdem ja auch noch immer noch ein bisschen den Kontakt halten. Ihr inspiriert mich natürlich auch mit eurem Stammtischgelaber.
Nein, du spielst in einer ganz anderen Liga.
Vor allen Dingen war das ja auch inhaltlich so tief und ich habe so viele Probleme gleichzeitig beackert. Das war ja wirklich, also das war, dagegen ist ja das Streiflicht der Süddeutschen Zeitung ist dagegen ja irgendwie ein Möwenschiss, ne? Also das war schon wirklich richtig gut. Das heißt, noch nicht, dass du mich gleichzeitig auch überraschen musst. Das können wir auch später machen, aber das kann es heißen. Kannst du dir aussuchen natürlich, ne?
Es würde thematisch sogar so ein bisschen zum HSV passen. Pass auf, dann ziehen wir unsere allseits beliebte Rubrik, der eine überrascht den anderen vor.
Ja.
Meine Überraschung hat auch so ein bisschen mit dem Spiel gestern zu tun, mit dem Heidenheimer schlechthin. Ich rede nicht von Frank Schmidt, ich rede von Marc Schnatterer. 34 Jahre, wurde gestern nur eingewechselt, war leicht angeschlagen, spielt seit 2008 für den ersten FC Heidenheim, hat in der zweiten und dritten Liga 371 Mal für diese Heidenheimer gespielt, 105 Tore geschossen, das als offensiver Mittelfeldspieler. Eine gute Quote, ist den Weg von der Regionalliga Süd bis in die zweite Liga, bis auf den Relegationsplatz, vielleicht sogar in einigen Wochen bis in die Bundesliga gegangen, hat sein erstes Zweitligaspiel im biblischen Fußballalter von 28 Jahren gemacht. Und ich habe jetzt drei Schnatterer-Facts rausgearbeitet, rausrecherchiert aus dem Internet. Zwei davon sind wahr, einer ist falsch. Du musst den falschen Fakt, du musst die Lüge, die Schnatterer-Lüge musst du entlarven.
Ja.
Also, pass auf, bist du bereit für dieses Spiel?
Ja.
Frank Schmidt, der Trainer von Marc Schnatterer, der ihn ja auch schon ewig begleitet, weil er ja auch schon so lange Trainer ist in Heidenheim, sagt, Marc Schnatterer ist der Traum aller Schwiegermütter. Erstmal sacken lassen. Marc Schnatterer ist genau wie du ja auch bei Instagram aktiv und sein Instagram-Profil heißt Schnie Schna Schnatti. Und Marc Schnatterer hat mal in der Jugend für den VfB Stuttgart gespielt. Was ist wahr, was ist falsch? Du bist am Zug.
Schnieschna Schnatti stimmt nicht, das hast du dir ausgedacht. Du hast zwei kleine Töchter, du bist bei Schnieschna Schnatti und da hast du gesagt, so, das ist ein Ding, damit werde ich mal den alten Wittke herausfordern. Stimmt das? Das hast du dir ausgedacht, oder?
Ja, du hast mich ertappt. Es war zu simpel, ne? Aber Schnieschna Schnatti wäre doch lustig, oder nicht?
Wäre eigentlich ganz lustig, ja.
Ja, er heißt aber Schnatti7 bei Instagram. Das weißt du sicherlich, weil du auch sein Profil gecheckt hast zur Aufzeichnung dieser Folge, oder?
Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber ich habe das neulich gemacht. Und zwar habe ich das neulich gemacht, genau, weil Hannover 96 natürlich gegen den ersten FC Heidenheim gespielt hat. Und da ist es ja wirklich so, dass du, wenn du dich auf den Verein vorbereitest an Frank Schmidt und an Marc Schnatterer nicht vorbeikommst. Und dann liest du dich natürlich auch ganz gerne mal in diese Details ein. Obwohl man natürlich auch sagen muss, Marc Schnatterer hat in diesem Jahr, in dieser Saison nicht die Saison seines Lebens. Aber trotzdem wissen alle, wenn irgendwie der Ball ruht und es vielleicht so 20 Meter Torentfernung sind und er zum Freistoß ansetzt, dann ist es brandgefährlich. Also das ist ja auch so eine Geschichte, die er besonders gut kann.
Der wird im November schon 35. Ja. Also ich glaube, er wird auch eher schlechter als besser. Aber er ist ein... Viele sagen ja, er sei zu gut für die zweite Liga. Und ich will ja auch nicht, dass Heidenheim aufsteigt. Also mir wäre der HSV in der ersten Liga ja ehrlich gesagt auch lieber. Ich denke da auch ein bisschen aus Sicht eines NDR-Mitarbeiters. Das garantiert uns beiden ja dann auch Reporter-Einsätze. Aber Marc Schnatterer in der ersten Liga, da hätte ich schon Bock drauf. Ne? Also der kommt super sympathisch rüber und er ist ein überdurchschnittlich guter Zweitligaspieler, auch mit 34 Jahren noch. Ich würde ihn da gerne schon mal sehen.
Obwohl das natürlich dann auch so ein bisschen das Carsten Pröpper, Matthias Scherz und Simon Terodde-Syndrom sein könnte, nämlich dass du zu gut
weiß
bist
man
für
nicht.
Die... Weiß ja, aber weiß, dass der mit 35 da die Liga nochmal aufräumt, das weiß ich nicht. Knackt er den Gerd Müller-Torrekord oder den Legionärsrekord von Robert Lewandowski mit seinen 33 Treffern? Ich weiß es nicht.
Das glaube ich nicht. Marc Schnatterer übrigens, ich hab noch eine witzige Anekdote zu ihm. Es gibt offenbar bei ihm ein festes Ritual. Seine Hobbys sind Kochen, Essen gehen und Tennis. Und beim Kochen ist mir das hier noch aufgefallen. Er kocht freitags immer nach dem Abschlusstraining Spaghetti Bolognese und guckt dann die Zweitligaspiele im Fernsehen. Also wenn er nicht selber gerade am Freitag ran muss. Und manchmal macht er das sogar mit Mitspielern und für Mitspieler. Also er ist auch so ein bisschen, ich glaube, die Mutter Beimer des ersten FC Heidenheim, Marc Schnatterer. Scheint ein sehr sympathischer Typ zu sein.
Es ist noch Suppe da und Marc Schnatterer verteilt. Ja, finde ich gut. Sympathisch, passt zu ihm.
Und jetzt möchte ich von Heidenheim über Schnatterer den Bogen wieder zum HSV spannen.
Sehr gerne.
Natürlich ist der HSV aktuell Tabellenvierter. Und natürlich ist heute, wenn man sich so im Internet die Artikel auch in den Hamburger Zeitungen durchliest und auch gestern so durch die sozialen Netzwerke gesurft ist, die Meinung stark verbreitet, ja, der HSV hat es mal wieder verspielt. Aber ich finde, und das meine ich jetzt wirklich ernst, so aussichtslos ist die Lage gar nicht. Also natürlich kann der HSV nicht mal direkt aufsteigen. Bielefeld und seit gestern der VfB Stuttgart gehen direkt von der zweiten in die erste Liga hoch, das wissen wir. Aber Heidenheim muss am letzten Spieltag in Bielefeld spielen. Natürlich ist Bielefeld schon durch, aber ich glaube, Bielefeld ist jetzt auch nicht so eine Truppe, die sich dann irgendwie hängen lässt und die ganze Woche jetzt hängt die ganze Mannschaft am Glas und verliert dann 1-4 so ein Spiel. Plötzlich ist ja auch bei Heidenheim der Rucksack mit dem Druck vorhanden und die haben plötzlich was zu verlieren. Ein ganz neues Gefühl. Sonst kamen die Heidenheimer in der gesamten Saison auch gestern ja aus dem Windschatten und jetzt fahren sie vor dem HSV. Und der HSV spielt zu Hause gegen den SV Sandhausen und da traue ich den Hamburgern sogar einen Sieg zu. Also ganz im Ernst, so aussichtslos ist die Lage gar nicht, dass der HSV noch Dritter wird. Ich würde da keine Wette platzieren, aber ich schließe das nicht komplett aus. Das ist doch noch reicht für die Relegation.
Ja, und außerdem gibt es ja seit den 1970er Jahren auch Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV. Da gibt es ja diese alte Fanfreundschaft, da könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht ja auch dann nochmal eine besondere Motivation gibt oder gäbe, dass Arminia sagt, so komm, uns wäre es denn doch lieber, dass wir vielleicht den HSV mit nach oben nehmen und nicht Arminia und nicht den ersten FC Heidenheim. Könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, siehst du? Also wir haben den HSV jetzt noch nicht.
Nee, wir haben ihn noch nicht abgeschrieben.
Ganz abgeschrieben, haben wir nicht, ne? Da kommen wir schon zum nächsten Problempatienten, Werder Bremen.
Genau, Werder Bremen. Dr. Augustin und Assistenzarzt Fabian Witzke gehen hier durch die Fußballintensivstation. Dann haben wir jetzt hier die Visite gemacht, dann schauen wir, oh, wer liegt denn hier? Oh, warte mal, da sieht's gar nicht gut aus. Oh. Schwester, können Sie uns mal kurz den Bogen geben? Oh. Was haben die? Die haben 1-3, oh, der hat ein 1-3 von Mainz haben die hier. Da müssen wir mal rein. Oh, der hat gerade Besuch? Nee. War Willi Lemke da? Nee, mal gucken. Komm, wir machen mal die Tür auf. Komm mal kurz mit. Oh, guck mal, da liegt Werder. Oh, der atmet aber schwer.
Ja, und zwar stark narkotisiert, ne?
Ja.
Florian Koh, pass auf. Florian Koh fällt nichts mehr ein. Nein, aber Florian Kohfeldt, der ja normalerweise aus jeder Pore optimistisch ist, der war nach diesem 1-3 in Mainz so richtig niedergeschlagen. Der wirkte auf mich in den Statements danach wie ein Augenzeuge, der einen bösen Unfall gesehen hat. Der war so down, der hat nicht auf mich nicht so gewirkt, als würde er noch 1% Hoffnung haben, dass es doch noch klappt, 16. zu werden. Viel mehr ist ja für Werder Bremen vor dem letzten Spiel gegen Köln nicht mehr drin. Und ja, womit fangen wir an? Fangen wir an mit der Analyse oder fangen wir an mit der Prognose, was wir den Bremern am 34. Spieltag zutrauen?
Ich glaube, die Analyse ist wirklich schnell erzählt, ne? Also damit will ich sagen, so wie Werder Bremen Gegentore bekommt, ist einfach der absolute Wahnsinn. Und das ist auch nicht erstligatauglich und das ist auch nicht unglücklich und das liegt auch nicht daran, dass Dortmund nicht mitgespielt hat, sondern das liegt einzig und allein daran, dass Werder Bremen mit dieser Mannschaft zu schlecht ist. Und was ich mich dann auch gefragt habe, warum denn ein Milot Rashica, der, das muss ja irgendwie dann auch im Gebälk da knirschen und knacken, vielleicht nicht mehr irgendwie das Standing in der Mannschaft hat oder vielleicht auch nicht mehr das 100%ige Vertrauen von Florian Kohfeldt hat, aber dass der denn da irgendwie 15 Minuten vor dem Ende oder 20 Minuten vor dem Ende Claudio Pizarro bringt und eben nicht Milot Rashica, das wirkt auf mich einfach, dass diese Mannschaft und vor allen Dingen auch diese Mannschaft in dieser Verfassung nicht Bundesliga-tauglich ist und das hat sie mal wieder unter Beweis gestellt und deshalb ist für mich da die Analyse schon fast beendet, es sei denn, du hast da noch zwei, drei Sachen oder noch mehrere Sachen, die dir aufgefallen sind. Also von mir aus können wir auch schon in die Prognose gehen.
Nein, aber du hast schon einen Punkt angesprochen, den wollte ich auch unbedingt hier noch zum Besten geben. Du hast recht, erst bringt er Pizarro, dann bringt er Selke und Rashica gar nicht.
Ja.
Rashica war zuletzt angeschlagen, hat sein letztes Tor, glaube ich, nagel mich nicht genau auf das Datum fest, aber ich glaube, er hat in der Rückrunde noch gar nicht getroffen für Werder. Und das ist natürlich dann auch ein Versäumnis des Trainers, diesen Spieler, dem ja auch Angebote auf dem Tisch liegen. Leipzig will ihn möglicherweise haben als Nachfolger für Werner. Sein Marktwert wird auf 28 Millionen Euro geschätzt. Also der ist offenbar nicht ganz da, aber als Trainer muss ich ja meinen besten Mann in der entscheidenden Phase körperlich und vor allen Dingen auch mental so hinkriegen, dass ich ihn bringen kann in so einem Spiel mit seinem Tempo, wo er möglicherweise den Unterschied macht. Kohfeldt hat ja anschließend gesagt, ja, wir hatten halt gehofft, dass wir dann in Führung gehen, uns weiter zurückziehen können und dass wir dann auch Rashica mit seinen Konterqualitäten einwechseln können. Aber Werder lag ja in diesem Spiel nie vorne. 0-2, 1-2, 1-3. Und da sind wir beim nächsten Punkt. 1-8 gegen Mainz, wenn man Hin- und Rückspiel zusammennimmt. Werder Bremen verliert zweimal deutlich gegen einen seiner Hauptkonkurrenten und in Addition steht es da 1:8. Werder ist, und da bin ich bei dir, vorne wie hinten nicht Bundesliga-tauglich. Ja. Was ich mich übrigens auch gefragt habe, wer schützt eigentlich Willi Lemke vor Willi Lemke?
Hast du ihn auch gestern im NDR Sportclub gesehen, oder wie?
Ja, Willi Lemke hat ja an diesem Wochenende die große Fernsehshow Single Tour hinter sich. Am Samstag war er im ZDF Sportstudio, gestern war er im NDR Sportclub. Inhaltlich war er in beiden Sendungen ähnlich aufgestellt. Also er war resignierend, er hat seine tiefe Betroffenheit zum Ausdruck gebracht. Normalerweise muss man doch sagen, natürlich hat er keine offizielle Funktion mehr bei Werder und ich weiß nicht, inwieweit die Pressemitteilung, die Presseabteilung noch auf jemanden wie Willi Lemke geeinflusst hat, aber normalerweise muss man doch sagen, Riegel vor, eine Woche keine Interviews. Wir versuchen das erstmal zu verdauen, was da in Mainz passiert ist und dann kommen wir irgendwie noch einigermaßen optimistisch in die neue Woche, in die entscheidende Woche, also in die Woche, die heute mit diesem Tag beginnt. Aber Willi Lemke hat ja in beiden Sendungen Werder Bremen im Prinzip dann auch mit seinen Aussagen vernichtet und das braucht es ja nicht. Du brauchst ja eigentlich jetzt in dieser Phase Leute, die noch so ein bisschen Optimismus verbreiten. Kohfeldt war es nicht am Samstag nach dem Spiel und Willi Lemke war es auch nicht als Talkgast in Sportsendungen im deutschen Fernsehen.
Ja, da hast du recht. Also das ist mir auch aufgefallen. Zum einen erst nochmal ganz kurz zu Kohfeldt, der dann natürlich auch die Mannschaft zum ersten Mal, wie ich finde, vor dem Mikrofon vernichtet hat oder sehr hart angegangen ist mit seiner Wortwahl. Er hat gesagt, so wir haben dumm gespielt. Das fand ich irgendwie so, wir haben ja wieder so dumm gespielt und so. Das fand ich irgendwie komisch. Und
ja, er hatte aber ja recht, ne?
Und ja, natürlich hat er recht.
Er war persönlich betroffen. Er war enttäuscht. Er war so enttäuscht.
Ja. Ja, und dann zum anderen dieses Statement von der Pressekonferenz, wo er auch gesagt hat, ich bin jetzt erstmal leer und wir müssen uns erstmal sammeln und dann haut er letztendlich genau diese Floskel raus, die er dann in der Situation auch floskelhaft raushauen muss. Was von ihm erwartet wird, dass er natürlich wieder mit Optimismus verbreitet. Aber du hast ganz genau gemerkt, so da sitzt einer, der eigentlich genau schon damit abgeschrieben hat. Und das andere ist Willi Lemke, der übrigens auch, also wenn man da zwischen den Zeilen gelesen hat, auch ganz klar auf Kohfeldt gezeigt hat, der gesagt hat, ja, in Bremen mag ihn alle, er ist sympathisch, er ist beliebt, er ist charismatisch, er hat Ahnung, er hat da als Jahrgangsbester die Trainerlizenz gemacht, die DFB-Trainerlizenz. Er ist ein Empath und hat irgendwie gute Ideen und so weiter und so fort. Aber, ne, und dann sind wir wieder bei den Zeugnissen, am Ende des Jahres guckt man sich die Zeugnisse an und dann schaut man sich an, was hat man so für Noten erzielt. Und wenn da dann Tabelle 17 und vorne läuft nicht und hinten sowieso nicht drin steht und die Schrift ist auch unleserlich, dann muss man ganz klar sagen, dann ist nicht nur die Versetzung gefährdet, dann hast du auch einfach keine Argumente geliefert. Ne? Muss man wirklich ja ganz klar sagen.
Ja, wobei, wir hatten das Thema ja auch schon neulich mal, ich finde das schon okay, dass Werder an Kohfeldt festgehalten hat, weil er ja seine Mannschaft offenbar erreicht hat. Es gab ja dieses Zwischenhoch auch mit knappen 1:0 Siegen, mit einem guten 0:0 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, eine Mannschaft, die sich jetzt möglicherweise für die Champions League qualifizieren wird. Also ich würde nicht komplett den Stab über Kohfeldt brechen. Ich kann es auch verstehen, dass Werder diesen Weg gegangen ist, weil da würde ich jetzt gerne mal so eine wissenschaftliche Arbeit haben. Das wäre doch mal was für die Sporthochschule in Köln. Wie viele Trainerwechsel haben denn tatsächlich was gebracht im letzten Saisondrittel? Da müsste man mal sich so die letzten 5 bis 10 Saisons vornehmen. Ich glaube, das Ergebnis wird sein, dass die meisten Wechsel nichts gebracht haben. Und Werder ist halt diesen Weg mit Kohfeldt gegangen. Und das finde ich grundsätzlich gut. Sein Auftreten nach dem Spiel gegen Mainz finde ich menschlich nachvollziehbar, aber ist natürlich ein schlechtes Signal, das er nach außen gesendet hat.
Da kannst du auch die Sporthochschule Fabi fragen. Also ich meine, wenn wir jetzt mal wirklich sagen, okay, wenn es um die langfristige Ausrichtung geht, okay, dann kann man es wahrscheinlich nicht so einfach belegen. Aber wenn du dir die Trainerwechsel anschaust, mag man halten, was man will. Ob es jetzt toller Fußball ist, ja oder nein. Achim Beierlorzer hat es mit Mainz geschafft, die Wende hinzubekommen. Und ich sag mal, es geht jetzt ja vielleicht auch wirklich auch in Werders Situation. Und ich finde, das hat Werder verkannt. Es geht in Werders Situation eigentlich einzig und allein darum, die Klasse zu halten. Mainz hat es geschafft mit Achim Beierlorzer. Augsburg.
Aber wo hat Beierlorzer Mainz übernommen? Weißt du das noch? Ich könnte jetzt ein Gegenbeispiel nennen. Düsseldorf hat sich von Funkel getrennt, hat Rösler geholt. Ja, Düsseldorf ist 16. Das ist weder Rettung noch Abstieg. Also das ist ja zwischendrin, ne?
Ja, das stimmt. Aber also völlig klar. Aber weiteres Gegenbeispiel ist vielleicht der FC Augsburg, ne, der sich von Martin Schmidt getrennt hat und Heiko die Creme herrlich geholt hat. Und der hat es wiederum auch geschafft. Und ich meine, letztendlich geht es nur darum, die Klasse zu halten. Ja, Düsseldorf ist zumindest in der Position, und ich meine, klar, drei müssen dann natürlich auch die letzten Plätze belegen, aber Düsseldorf ist zumindest in der Situation, dass sie selbst in der Hand haben, am letzten Spieltag in die Relegation zu kommen.
Ja, unentschieden bei Union Berlin würde ja fast reichen. Es ist ja schwer vorstellbar, dass Werder zu Hause gegen Köln mit 4 Toren Differenz gewinnt. Vor allen Dingen deshalb nicht vorstellbar, weil Werder ja im Weserstadion in der aktuellen Saison erst ein einziges Spiel gewonnen hat. Also ich glaube, damit sind wir schon so ein bisschen bei der Prognose. Ich sehe die Lage beim HSV, das habe ich ja vorhin gesagt, gar nicht so aussichtslos, wie sie jetzt in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Bei Werder bin ich aber komplett davon überzeugt, dass Werder runtergeht, weil ich mir auch keinen Bremer Heimsieg gegen Köln vorstellen kann.
Und den braucht es. Ja, genau. Am besten ja sogar noch einen hohen mit 4 Toren Unterschied, glaube ich, ne? Mit 4 Toren
ja,
Unterschied.
Ja, oder Düsseldorf muss bei Union verlieren.
Genau, das, ja.
Ja, gut. Und dann
die ja dann irgendwie gefühlt seit 2 Wochen im Party-Modus sind, ne? Also die Unioner.
Ja, ich glaube, die Konstellation wird nicht aufgehen. Und Werder wird am Ende wahrscheinlich gar nicht auf die Konkurrenz gucken müssen. Ich glaube, Werder gegen Köln geht unentschieden aus. Und mit einem Punkt kommt Werder da nicht vom Zweck gegen den ersten FC Köln. Hast du gerade eine Nuss im Mund?
Nee,
oder eine Melone?
Ich knusper hier gerade. Mach mal ganz kurz. Was glaubst du? Was ist das hier?
Rettich. Aber nicht Andreas Rettich. Oder eine Mohrrübe, ein Möhrchen.
Alter, du bist echt gut. Ich wollte eigentlich gerade, sonst hätten wir ein neues Gewinnspiel draus machen können, wie früher bei den Privatradiosendern. Das total abgefahrene Geräusch. Anstoß. Neue Stunde, neuer Tipp. Was ist das hier? Achtung, nochmal ganz kurz. Ja, guten Morgen, Biggie und guten Morgen, Franz sind hier. Und hier ist wieder 100 Mark, legen wir oben drauf. Warte mal. Na, noch einmal.
Das ist immer noch dein Möhrchen.
Das ist Kohlrabi. Aber es ist ja schon so Richtung Rettich.
Kohlrabi, okay.
Mach ich mal ganz gerne. Gut. Einfach mal so im Sommer 49 ja. Cent, einfach mal so ein bisschen abmachen. Und kriegt man zwar so ein bisschen Blähung, aber ist lecker. Mal so zwischendurch.
Pass auf, dann kannst du hier noch ein bisschen kauen. Soll ich mal unseren dritten Verein, den wir heute etwas ausführlicher anpacken wollen, schon mal hier in die Spur schicken? Da reden wir über den FC St. Pauli. Und wir reden ja möglicherweise auch über Goodbye Luwukay. Und da möchte ich noch ein endlich und ein Ausrufungszeichen hinterher schieben. Jos Luwukay hat mit St. Pauli den Klassenerhalt geschafft gegen Jahn Regensburg, aber er hat auch den Verein geschafft und er hat es geschafft, den Verein, den Vorstand, der so sehr für ihn war, gegen sich aufzubringen. Und dieser Schritt ist überfällig. Ich will ein bisschen ausholen und zwar nicht den letzten Spieltag analysieren, sondern den vorletzten. Da hat St. Pauli ja in der englischen Woche 0-4 bei Hannover 96 verloren. Eine Mannschaft von Hannover, die zu dem Zeitpunkt keine Ambitionen mehr hatte, zu schlecht zum Aufstieg, zu gut für den Abstieg. Und ich tue mich immer schwer mit solchen Formulierungen, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Ich glaube, so etwas gibt es im Profifußball grundsätzlich nicht. Dann würden Spieler ja auch um ihre eigenen Punkt- und Siegprämien spielen. Aber wer das Spiel gesehen hat, Hannover St. Pauli, der muss zumindest mal 2-3 Mal dran gedacht haben, spielen die vielleicht doch gegen den Trainer. Das Verwürfnis zwischen Luwukay auf der einen Seite und den Spielern auf der anderen Seite, das kam so offenkundig zum Vorschein bei diesem Spiel. Und jetzt ist diese Beziehung ja dann auch aufgelöst worden. Und das ist auch richtig so, finde ich, bei St. Pauli und Luwukay. Wie siehst du das?
Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich sehe es vor allen Dingen ja auch so, dass ein Verein mit dem Potenzial des FC St. Pauli völlig unter den Möglichkeiten gespielt hat. Und ich finde, dass der FC St. Pauli, jetzt muss ich davon so ein bisschen aufstoßen, jetzt wird's richtig unappetitlich hier in diesem Podcast.
Wir schneiden ja nichts raus, ne? Das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Wir schneiden auch keine Röpster raus.
Ja, ich finde, in diesem Jahr ist der FC St. Pauli so ein kompletter Gemischtwarenladen, wie man so schön sagt. Ich meine, da sind gefühlt zwischen 30 und 40 Spielern zum Einsatz gekommen.
Das 36.
War so ein bisschen 36. So wie früher unter Felix Magath, wo du gesagt hast, okay, um wie viele Achsen verlängern wir jetzt eigentlich nochmal den Mannschaftsbus, damit wir irgendwie nochmal alle unterbringen können. Und es wirkte eben einfach so ein bisschen konzeptlos. Auf der einen Seite wusste man nicht, auf welche Mannschaft, auf welche Spieler der Trainer vertraut, auf welches System, dann hat er seinen besten Stürmer, dann hat er Henk Fehrmann rausgenommen, dann hat er wieder mit Diamantakos gespielt. Dann,
zuletzt mit beiden, ne? Aber hat Fehrmann ja rund gemacht, das habe ich ja auch in der letzten Folge erzählt, diese Standpauke in der Halbzeit beim Heimspiel gegen Aue, die jeder Journalist auf der Tribüne hören konnte, da hat er ihn ja komplett rund gemacht und haben wir ja letzte Woche schon gesagt.
Genau, und nicht nur durch diese Stürmersituation, für mich wirkte das so, als sei es wie so häufig beim HSV, wie so häufig beim FC St. Pauli, dass wenn du das Gefühl hattest, jetzt steht er kurz vor dem Rauswurf, dann hat die Mannschaft doch nochmal irgendwie die Kurve bekommen und hat dann irgendwie vielleicht so 2-3 Spiele oder auch nochmal so ein Auswärtsspiel, das du gar nicht auf der Pfanne hattest, gewonnen.
Aber ja, auswärts ging ja fast gar nichts. Also zu Hause hat St. Pauli ja überdurchschnittlich viele Punkte geholt. Ja. Auswärts gab es ja peinliche Auftritte, wie in Hannover, wie in Darmstadt, hohe Niederlagen.
Ich würde mir einfach mal wünschen, um es auf den Punkt zu bringen, ich würde einfach mal mir das wünschen, dass zum FC St. Pauli ein Trainer kommt, bei dem alle sagen, wow, ja, das passt richtig zusammen. Und ich muss ja das auch wirklich nochmal bekräftigen, ich habe das damals schon nach der Podcast-Folge gesagt, als wir ihn hier zu Gast hatten. Meine Wunschvorstellung, das werden die Fans des VfL Osnabrück natürlich nicht gerne hören, aber die Wunschvorstellung, was glaube ich wie Arsch auf einmal passen würde, wäre Daniel Thun übernimmt den FC St. Pauli. Ein in Anführungsstrichen junger Trainer mit jungen Gedanken, mit einer offensiven Spielweise, einer mit Begeisterung, der ein emotionaler Typ ist, der emotionalisieren kann, der, glaube ich, Leute hinter sich bringen kann, der vielleicht auch für einen neuen Trend stehen kann. Sowas würde ich mir wünschen. Und dann sozusagen nochmal los, dann mit seinen Spielern und dann mal gucken, was bei rauskommt. Aber das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, das war für mich, und das kann ich nochmal bekräftigen, einfach konzeptlos.
Ja, da bin ich bei dir, Luca. Und die Idee mit Thun ist sehr interessant. Ich könnte mir aber vorstellen, bei Dieter Hecking ist es ja so, wenn er mit dem HSV nicht aufsteigt, dann endet auch sein Vertrag. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann zwei Hamburger Vereine an Daniel Thun zupfen und zerren und dass sie ihn beide haben wollen. Aber ja, der Gedanke von dir ist gut und der Gedanke von Luukay oder die Gedanken von Luukay, die hat ja irgendwie keiner verstanden. Er hat es ja geschafft, sich mit jedem Leistungsträger anzulegen, jeden Leistungsträger zu diskreditieren. Er hat Robin Himmelmann, der seit Jahren ein überdurchschnittlicher Zweitliga-Torhüter ist, auch mal in einem Pokalspiel rausgenommen, hat eine Torwartdiskussion angefangen und so ging das durch alle Mannschaftsteile und am Ende verlierst du dann natürlich die Mannschaft. Und er hat es immer noch geschafft, Jan-Philipp Kaller einen würdigen Abschied zu bescheren. Der hat gestern noch mal 10 Minuten Spielzeit bekommen gegen Jan Regensburg, nachdem auch Kaller ja wochenlang gar nicht im Kader von St. Pauli auftauchte und immer wieder neue Spieler aus der U23 aufgetaucht sind im Kader, haben dann mal gespielt. Dann waren sie am nächsten Spieltag wieder auf der Tribüne. Ohnehin teilweise 4, 5, 6 Änderungen in seinen Startelf. Finde ich auch schwierig. Man kann das ja auch ein bisschen globaler sehen. Beim FC St. Pauli können sie jetzt Jubiläum feiern. 10 Jahre Stillstand. Es ist in den vergangenen Jahren immer so gewesen. Trainer kommen und gehen. Die Manager setzen auf viele Leihspieler. Was auch schwierig ist, wenn es darum geht, dass die Mannschaft ein Gerüst bilden soll und sich weiterentwickelt. Regelmäßig gehen die besten Spieler wie Mats Müller-Dehli jetzt in der Winterpause, weil niemand im Verein sagt, ja, wir wollen aufsteigen. Also der FC St. Pauli ist im Prinzip so eine Komfortzone. Die haben sich so im Zweitliga-Niemandsland eingerichtet, spielen ab und zu mal um den Aufstieg mit, rutschen mal rein, wenn es darum geht, nicht absteigen zu, also rutschen mal rein in den Abstiegskampf. Und das geht seit 10 Jahren jetzt so. Und ich vermisse auch jemanden, der mal sagt, ja, wir wollen aufsteigen, wir haben jetzt eine Vision, wir wollen auch Leistungsträger halten, wir sind bereit, auch Geld in die Hand zu nehmen, damit wir eine Mannschaft aufbauen können. Und dann vor allen Dingen ein Trainer, dessen Konzept uns so überzeugt. Luukay war ja nun auch kein wirklich innovativer Trainertyp. Der hat ja schon einige Vereine hinter sich. Und im Prinzip war er, genau wie auch Andreas Bornemann, der aktuelle Manager des FC St. Pauli, ein alter Buddy von Andreas Rettig. Aber ja keiner, der in den letzten Jahren erfolgreich gewesen ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Und ich habe noch eine ganz interessante Geschichte, die mir gerade zu Ohren...
Das muss ich mal loswerden.
Ja, finde ich gut. Sagst du das eigentlich als Sportjournalist oder sagst du das als derjenige, der auch so ein bisschen braun-weiß gekleidet durch die Gegend fährt, durch Hamburg?
Das sage ich als 50-prozentiger Teil dieses Podcasts. Nein,
Ich glaube, das sagst du eher als 50-plus-1-Fan. So ganz kurz.
Ja, natürlich, ja. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich den FC St. Pauli gut finde. Ich sehe viele Spiele. Ich beobachte das, was da passiert. Und das ist halt meine Meinung. Ich muss jetzt ja nicht arbeiten. Ich bin jetzt ja kein Sportjournalist, wenn ich hier mit dir rede, sondern also dann unterhalten wir uns ja privat. Das ist meine private Meinung.
Das finde ich gut. Und weißt du, das ist Michael, das ist auch schön, dass du so bist, wie du bist. Und weißt du, erhalte dir das doch einfach mal ein bisschen. So, ganz kurz, was ich noch sagen wollte, ist, Tim Walter habe ich gelesen, ist zum einen als Nachfolger von Alfred Schreuder bei der TSG Hoffenheim im Gespräch. Übrigens war damals, als er noch in Kiel Trainer war, auch schon mal beim VfB Stuttgart und bei der Hoffenheimer TSG im Gespräch. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass er möglicherweise auch schon auf dem Zettel des HSV stehen soll. Und ich sag dir ganz ehrlich, und ich sag dir etwas, ich glaube, dass das ein richtig guter Trainer ist, glaube ich wirklich. Nur, das ist ein ganz, ganz schwieriger Typ von der Art und Weise.
Schlechter Verlierer.
Ein sehr, sehr, wie kann man
Wobei
sagen?
Wobei, schlechter Verlierer finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Im Sport geht es ja in erster Linie um Siege.
Ja, aber der kann halt auch sehr, wie sagt man so, sehr abgehoben, hochnäsig von sich überzeugt sein. Und das kommt dann manchmal so ein bisschen arrogant rüber. Und ich weiß es noch aus Kieler Zeiten. Und da habe ich ja auch so ein bisschen hier links und rechts des Platzes noch ein paar Kontakte. Und ich weiß es aus Kieler Zeiten. Da war es so, da war es am Ende einzig und allein. Klar ist es am Ende immer der Erfolg, der dich bestätigt. Aber es war eben auch nur der Erfolg. Weil wenn es danach gegangen wäre, wer ist der Sympathischste und wer ist der im Umgang vielleicht der beste Trainer, dann wäre es nicht gewesen. Aber die Spieler sind ihm dann gefolgt, weil er dieses unfassbar offensive Fußballspiel hat aufziehen lassen. Das erinnerst du sicher.
Geil, ehrlich gesagt.
Ja, klar, ja, mit den Innenverteidigern, die alle auf der Mittellinie stehen, ne?
Ja, und auch sein direkter Nachfolger war ja André Schubert, dann kam Ole Werner. Ich finde auch, dass du bei Holstein Kiel trainerunabhängig immer erkennst, die wollen nach vorne spielen, die haben Plan, die wollen das Spiel aktiv gestalten, die gewinnen lieber 3-2 als 1-0. Und das ist eine Philosophie, die ja nicht ein Trainer vorgibt, sondern die der Verein vorgibt. Und der Verein sucht sich Trainer, die zur Philosophie passen, aus. Und das ist grundsätzlich ein guter Ansatz, finde ich. Und diesen Ansatz sollten viel mehr Vereine eigentlich verfolgen. Und vielleicht ja auch der FC St. Pauli. Wäre mal so ein kleiner Tipp. Vielleicht wäre das ja mal eine Idee, dass man die Trainer zu einer Philosophie, die man natürlich dann erstmal kreieren müsste, verpflichtet.
Wir freuen uns auf die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Wir wollen allerdings natürlich auch nicht unsere süddeutschen Fans, also die der TSG Hoffenheim, guck mal, jetzt sind wir doch bei Hoffenheim gelandet, und natürlich auch nicht unsere FSV Zwickau-Fans verprellen. Aber trotzdem dürfen wir sagen, wir als NDR und ARD Sportreporter, wir freuen uns dann auf die stärkste zweite Liga aller Zeiten, sollte möglicherweise nicht nur Eintracht Braunschweig, sondern Eintracht Braunschweig zusammen mit Hansa Rostock auch noch in die zweite Liga aufsteigen. Das wäre ein Ding, oder Michael?
Ja, die Nordclubs könnte man ja gar nicht mehr dann an einer Hand abzählen, ne? Das wäre gut für die Reisekostenabteilung. Da gibt's
aber vor allen Dingen auch die ganzen Derbys.
Keine horrenden Abrechnungen.
Es gäbe wieder El Niedersachsico, der Klassiko in Niedersachsen zwischen Braunschweig und Hannover 96. Es gäbe das Duell um die Elbe, ne? St. Pauli gegen den HSV. Und es gäbe natürlich.
Ja, da weiß ich jetzt schon, wie es ausgeht. Und das ist übrigens.
Und das Nordderby. Das Nordderby gäbe es wieder. Das Derby.
HSV gegen Werder, ja. Aber auch das ist ja ein Ding bei St. Pauli. Ich meine, Jus Luka hat beide Derbys, beide Spiele gegen den HSV gewonnen. Normalerweise machst du dich dann ja unsterblich. Dein Name wird auf T-Shirts gedruckt und irgendwie bist du dann Hero bis in alle Ewigkeit. Aber selbst diese beiden Siege haben ihm nicht geholfen. Er wird auch im Umfeld sehr, sehr kritisch betrachtet. Und das ist schon ein Ding, dass selbst das sein Image nicht verholfen hat. Oder er hat, er ist einfach nicht beliebt gewesen. So, Luhukay können wir einen Strich drunter machen. Goodbye, Luhukay.
Aber da fällt mir noch eine Sache ein, die ich noch im Schrank hängen habe. Die können wir eigentlich irgendwann nochmal verlosen. Kannst du dich dann noch daran erinnern, dass ein Bekannter von uns T-Shirts gemacht hat mit der Aufschrift I love big tits? Und zwar nicht, sind da nicht der sexistische Gedanke gemeint, sondern es war Christian Titz, und zwar mit I, Herz, Big und dann ein Gesicht von Christian Titz. Tolles Ding, ging viral, haben viele Menschen gekauft. Ich habe so ein Ding noch im Schrank hängen. Ich weiß nicht, entweder hole ich das irgendwann mal raus. Zu meinem Junggesellenabschied ziehe ich es dann an, wenn du denn den Junggesellenabschied mit mir durch Pinneberg planst und wir dann mit einer langen Limousine reinfahren, um ins Dollhaus zu gehen. Vorher muss ich natürlich noch kurze verkaufen. Der Klassiker, was wir natürlich alle so machen, was wir natürlich nicht machen wollen. Aber dann möglicherweise muss ich das anziehen. Was haben wir noch?
Der ist übrigens auch entlassen worden bei Rot-Weiß Essen. Ne? Und Nachfolger ist Christian Neithardt, der Erfolgstrainer des SV Meppen. Mhm.
Ja. Nur kein Neithardt.
Nee, kein Neithardt. Junggesellenabschied, hast du mir was verschwiegen?
Nein, musst dir keine Sorgen machen.
Okay.
Ich bleib dir treu.
Ja, sehr gut.
Was haben wir noch? Ich wollte dich noch was fragen. Und zwar eine Sache, wir sind ja auch so ein Podcast, wo auch so ein bisschen Zeit für Persönlichkeiten sind. Oder hast du gerade noch was, was dir sportlich auf der Seele brennt?
Nee, ich habe mich jetzt an Werder, dem HSV und St. Pauli abgearbeitet. Mehr brennt mir nicht auf der Seele. Ach so, Bayern München ist zum 8. Mal deutscher Meister geworden. Ja. Das war ja letzte Woche, vorletzte Woche und vorvorletzte Woche auch schon klar. Ich bin übrigens Reporter am Wochenende, wenn den Bayern in Wolfsburg die Meisterschale übergeben wird und habe mich schon gefragt, wie wird das wohl in Corona-Zeiten aussehen? Die Konfettikanone wird es wahrscheinlich geben und dann kriegt Manuel Neuer als Kapitän die Meisterschale in die Hand. Darf der die dann weiterreichen? Wird die dann vorher desinfiziert? Wie wird das wohl?
Ja, die
Weißbier duschen gibt's ja auch nicht. Weder mit noch ohne GoPro
am Bierglas. Obwohl der Trainer der Arminen, DSC Arminia Bielefeld, DSC, genau, der hat ja eine Bierdusche abbekommen.
Ja.
Von daher.
Aber ja nicht auf dem Rasen, ne? Das war ja, wo war das denn? Das war in der Kabine, oder wo ist der geduscht worden?
Auf der Alm.
Auf der Alm, ja. Der Alm, genau. Ja, aber das ist schon skurril, glaube ich. Ich meine, Meisterfeiern des FC Bayern sind ja auch belanglos langweilig. Da kann man auch die Archivbilder nehmen. Die haben eh immer rote Trikots an, haben eh immer das T als Sponsor. Thomas Müller ist auch ewig dabei, Alaba auch. Also ich glaube, dass das ja mal so ein Bilderquiz, ne? So Meisterfeiern, natürlich 2020 wird es anders aussehen, aber Meisterfeiern von 19, 18, 17 miteinander vergleichen, dann muss man die Leute raten lassen, wer war eigentlich oder zu welchem Jahr gehört das Bild. Wird wahrscheinlich schwierig, weil das ja immer gleich aussieht. Total öde.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe übrigens, wo du gerade von Belanglosigkeit gesprochen hast, ich bin am letzten Spieltag beim Spiel um Platz 6. Wirklich?
Platz 6. Von Hannover 96 oder was?
Im Nachbarschaftsduell, aber keiner hat Brot und Salz mitgebracht. Es ist Hannover 96 gegen den VfL Bochum.
Oh, okay.
Der dann ja auch vor einem Umbruch stehen wird, habe ich gelesen, in Bochum, weil in Bochum durch die Corona-Krise eine finanziell brenzliche Situation entstanden ist. Von daher muss man sich da von vielen auch Leistungsträgern und alten Weggefährten trennen, im Sinne von, dass die Spieler lange dem Verein zugehörig waren. Und jetzt wird es da eine Art Umbruch geben in Bochum. Und ja, Hannover 96 hat sich in den letzten Wochen, obwohl sie ja eigentlich ganz gut aus dem Corona-Loch, sag ich mal, jetzt gekommen sind, dann doch auch wieder so sehr durchwachsen präsentiert. Ne? Mal war es denn gut und dann haben sie mal wieder dann in Aue verloren und ja, ging so.
Ich habe noch einen für dich, den du dann bringen musst. Der VfL Bochum, Thomas Reis, der Trainer, ne? Der ist ja, der ist ein bisschen korpulenter. Du musst sagen, Thomas Reis ist auch nicht nur Reis. Der ist nicht nur Reis.
Oder der VfL Bochum ist am Reißbrett entstanden.
Ja.
Na gut, ohne Fleiß kein Reis. Na gut, also irgendwas werde ich mir schon einverlassen. Möglicherweise auch nicht, aber weißt du, was wir mal machen können?
Es gibt Reis, Baby.
Wenn sie das noch machen, bei Hannover 96 ist es so, ich habe jetzt ja, weiß nicht, haben wir glaube ich alle Masken ohne Ende. Man könnte sagen, wir sind die Oma Mascarell der Podcast-Szene. Wir haben so viele Masken. Aber es gibt noch eine Maske, die teilen sie bei Hannover 96 immer aus. Die ist logischerweise dann auch noch eingeschweißt. Und zwar ist es so eine Maske, die man normalerweise sich eigentlich kaufen muss. Und jetzt, liebe Hannover 96-Freunde, für den Fall, dass ich am kommenden Sonntag eine Maske wieder bekomme, ich lasse sie eingeschweißt und Die gibt es dann in der kommenden Folge und in der darauf kommenden Folge zu ergattern, zu gewinnen. Wir lassen uns dann noch eine Kleinigkeit einfallen. Das lösen wir nächste Woche auf. Also sollte ich mit einer frisch gebackenen Maske nach Hause kommen, dann verlosen wir die hier im Podcast. Und Stichwort verlosen wir hier im Podcast. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Auge, wir haben echt ganz, ganz viele Anfragen bekommen über unsere Instagram-Seite. Mensch, ihr habt doch mal gesagt, so ihr habt da irgendwie Bierdeckel und Aufkleber. Ich hätte da ganz gerne was. Und einer hat geschrieben, fand ich ganz nett, könntet ihr bitte auf dem Bierdeckel nicht den Gegner nass machen, sondern könntet ihr bitte auf dem Bierdeckel unterschreiben. Das fand ich wirklich sehr nett. Und dadurch, dass du, Auge, ja jetzt heute nicht hier bist, können wir es nicht machen. Deswegen würde ich sagen, dieser Fan oder dieser Interessent, dieser Hörer, möge sich bitte noch eine Woche gedulden. Aber dann unterschreiben wir gerne natürlich auf dem Bierdeckel. Und an alle die, die auch gerne noch was haben wollen, können sich gerne bei uns melden. Das machen wir und dann bringen wir es zur Post. Kann aber noch eine Woche dauern.
Das ist ja auch gut, dass wir gerade zwei Praktikanten eingestellt haben. Die können dann auch die Botengänge zur Post fahren. Das nimmt ja langsam überhand, ne?
Wir kommen da gar nicht mehr hinterher. Es ist Stress.
Ja.
Weißt du, apropos Stress? Ja?
Nee, ich wollte gar nicht sagen. Stress. Ich habe keinen Stress. Du? Ich habe keinen Stress.
Du weißt ja, diese Frage habe ich schon mal im Interview mal mit eingebaut. Ich finde, es sagt so ganz viel über Leute aus. Du weißt ja, dass ich auch, und du mittlerweile ja auch ein großer Fan und großer Hörer von Fest und Flauschig bin. Oliver Schulz und Jan Böhmermann. Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und da ist mir mal eingefallen, das kennt ja jeder, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und man hat dann vielleicht irgendwie mal so einen Heißhunger. Ne? So einen Heißhunger und man denkt so, oh, jetzt könnte ich mal gut was haben. Oder man ist so irgendwie, oder man muss tanken und dann sagt ach, jetzt, es ist ja, die Tanke ist ja eigentlich quasi so wie ein Geschäft gebaut für die Quengelware. Ne? An jeder Ecke findet man irgendwas, was man sich nochmal so für unverhältnismäßig viel Geld reindrücken kann. Und ich würde ganz gerne kurz zum Abschluss dieser vielleicht auch schon ein bisschen locker leichten Sommerfolge bei dir auf dem Deich und bei mir im Wohnzimmer mit einer Top 5 diese Sommerfolge beschließen, und zwar die Top 5 der Sachen, die man, wenn man Heißhunger hat, an der Tankstelle mitnehmen möchte.
Oh, okay.
Was da immer, was da immer dabei ist.
Ja, Mentos. Mentos.
Welche Geschmacksrichtung?
Die nach Minz schmecken, die so ein bisschen wie Kaugummi schmecken.
Okay.
Geschmacksrichtung Menthol oder so, weiß ich nicht. Katzenpfötchen, Lakritzchen.
Oh, warte mal ganz, ich mache erstmal abwechseln, okay?
Dann, ach so, also okay.
Ja, also das heißt, Platz 5 Mentos und dann Platz 4 Katzenpfötchen. Bei mir ist auf Platz 5, kennst du diese Haribos, diese Drops, die in so einer Rolle sind, so 10 Stück in unterschiedlichen Farben und am Ende sind die so, genau, so gerollt wie so ein Bonbon.
Kenne ich auch. Ich weiß aber nicht, wie die heißen.
Die heißen, glaube ich, irgendwie heißen die Paletti oder so? Paletti? Irgendwie so ähnlich. Ich glaube, Haribo Paletti oder so heißen die. Und,
Alles Paletti.
Und dann mache ich auch noch schnell Platz 4. Spunk. Spunk. Also wenn ich einen ganz schlechten Tag habe, Spunk sind diese kleinen Salmiaks-Dinger, diese kleinen Spunks halt. Und das ist bei mir auch wirklich so, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann mache ich die auf und dann lasse ich die komplett in den Hals laufen.
Spunk mich nicht an.
Ja.
Sprung. Okay, dann mache ich jetzt meinen dritten. Das ist von Milka ein Schokoriegel. Wie heißen die? Nussini.
Oh, der Feinschmecker.
Milka Nussini. Ja, da ist so eine Waffel eingearbeitet. Das schmeckt auch ganz gut. Wird im Sommer aber sehr schnell weich. Sollte man eher im Herbst oder Winter kaufen.
Okay, auf Platz 3 bei mir englische Weingummi. Aber da muss ich schon einen guten Tag haben, weil die sind ja ohnehin schon sehr, sehr teuer. Aber an der Tanke dann nochmal mehr. Also englische Weingummi.
Ah, sage ich später auch was zu. Auf 2 ist, wie heißt das? Milka
Oreo? Oreo?
Oreo, genau.
Das Oreo-Project ist das dann bei dir?
Ja, das ist meine 2.
Die 2. Bei mir auf der 2, deshalb auf der 2, auch weil es wirklich unfassbar teuer ist, an der Tankstelle Studentenfutter zu kaufen. Es ist wirklich unfassbar. Da kostet so eine Tüte meistens 5 Euro. Da muss ich sagen, also da muss ich schon einen mega guten Tag haben. Aber Studentenfutter, ja, ist bei mir auf der 2.
Meine 1 sind 55 Liter Normalbenzin.
Nachdurst. Wenn du mal... heute
für mein Auto.
Ja,
für mein Auto.
Das habe ich schon verstanden. Okay, und bei mir auf der 1 All-Time Classic, was immer geht, was wirklich immer geht, Knickknacks.
Knickknacks. Ja, lange nicht mehr gehabt.
Knickknacks sind eine so große Kostbarkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, schön. Schön, ich finde, das sagt viel über einen aus. Du bist also mehr so ein bisschen in der schokoladigen Ecke. Und eine Sache, ja, die mir noch aufgefallen ist, was
englische Weingummis, ich habe ja gesagt, ich sage noch was dazu. Eigentlich, wenn du sie nicht genommen hättest, hätte ich sie auch noch genommen, weil die finde ich auch extrem lecker. Aber es wäre langweilig gewesen, wenn ich jetzt was nehme, was du schneidest.
Da können wir vielleicht mal unseren Chef mal wieder fragen, ob er uns mal wieder gemeinsam für ein Spiel einteilen kann. Und machen wir auf dem Rückweg, machen wir mal so einen richtig schönen Cheat Day. Machen wir so. Weil wir muss ganz ehrlich sagen, also auch Michael Augustin ist ja sehr in Shape und macht sehr viel Sport. Aber das ist mir mal aufgefallen, als wir mal zusammen zu Fußballspielen unterwegs waren. Was du, glaube ich, gerne machst, ist so nach dem Fußballspiel so ein Schokoriegel, oder?
Ja, weil es hängt immer davon ab, wie ich unterwegs bin. Also wenn ich mit der Bahn unterwegs bin und bei so einem Fußballspiel kriegt man ja auch nicht immer was zu essen. So ein Tag ist dann auch lang. Ja, dann sind das manchmal so Verzweiflungskäufe. Ja, stimmt. Mache ich nicht immer, aber ich mache es tatsächlich, wenn ich echt hungrig bin. Und man sollte dann natürlich nicht sowas kaufen, aber die Dinger kriegt man halt schnell. Man hat auch nicht ewig Zeit, auf den Zug zu warten. Und ich kann ja nicht dann wenn wir jetzt von Hannover reden, nicht zum Asiaten gehen und mir die Nudelbox mitholen oder so. Das dauert ja alles viel zu lange. Und die kriegt man ja überall relativ schnell.
Ich glaube, das macht uns irgendwie wahrscheinlich am Ende des Tages auch noch sympathisch. Stell dir mal vor, wir werden jetzt so weltverbesserisch um die Ecke kommen und sagen, also nee, ich habe dann immer noch mein Brot vorgeschmiert für den Fall, dass ich dann irgendwann Heißhunger bekomme und auch erstmal einen halben Liter Wasser trinken und Gurken. Gurken stillen auch den Hunger und dann könnt ihr ja, wenn ihr zu Hause seid, auch noch mal was Richtiges essen. Nein, es muss auch einfach mal die Quick-and-Dirty-Lösung sein, oder?
Du hast recht und ich könnte heute auch noch zur Quick-and-Dirty-Lösung greifen. Ich war heute schon laufen.
Ey.
Und laufen am Deich, das ist nicht, ich war 50 Minuten laufen, 25 Minuten mit Rückenwind, 25 Minuten mit Gegenwind. Den Gegenwind hatte ich zum Schluss, das war ein Kampf. Also Gegenwind, das ist nicht so wie in Zwickau oder in Sinsheim oder vielleicht auch nicht wie in Hamburg, wenn man nicht direkt an der Elbe wohnt. Das ist schon heftig hier. Also da kommt eine Menge Wind von vorne.
Ja, das hätte ich auch gerne gemacht. Ich wollte eigentlich vor der Sendung, muss ich sagen, noch laufen gehen, aber ich habe mich echt ein bisschen verletzt. Und zwar konnte ich nicht mal eine Runde um die Alster laufen, weil ich habe so Schmerzen in den Adduktoren. Also falls da draußen jetzt irgendwelche angehende Orthopäden oder Physiotherapeuten oder wie sie alle heißen, diese Wunderheiler. Ja, ich weißt du, wenn du im Prinzip dein Bein steif machst, also lang machst und dann schnell nach oben, nach vorne ziehst, wie so eine Marionette, steifes Bein nach vorne oder wie Forrest Gump, dann zieht mir das unfassbar in den Adduktoren, so dass ich nicht mehr laufen konnte. Und deswegen war ich vorhin ein bisschen frustriert, aber ich muss sagen, dann habe ich deine Stimme gehört, dann wusste ich, ihr da draußen, ihr frechen Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr seid wieder dabei und schon ist der Tag gerettet.
Also wenn du jetzt Fußballer wärst und wir die Spieltagsvorschau auf kicker.de lesen würden, da steht ja immer, wer nicht eingesetzt werden kann, fehlt wegen der 5. gelben Karte oder so. Bei dir würde in Klammern stehen Adduktoren. Fabian Wittke in Klammern Adduktoren.
Fabian Wittke in Klammern 35 Adduktoren, dann weißt du auch ganz genau, oha, ob wir den nächstes Jahr noch sehen, ob der auf dem Bild im Kicker-Sonderheft auf dem Mannschaftsfoto drauf ist, das weiß ich noch nicht.
Ich würde Marc Schnatterer da ja gerne sehen, sage ich ganz ehrlich. Aber ja, das hatte ich ja schon begründet. Fabian, wir sind durch, oder?
Ja, du musst mir das gleich noch erklären, wie wir das hier alles online stellen. Aber das machen wir dann off the record sozusagen. Also da lassen wir jetzt euch nicht nochmal Teil von werden, sondern wir machen das jetzt hinter vorgehaltener Hand. Michael, Mensch, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Urlaub, du, ja?
Danke, wir sehen uns nächste Woche dann hoffentlich wieder in deinem Wohnzimmer.
Ja.
Und dann machen wir die große Relegation-Special-Folge. Vielleicht ja mit dem HSV, vielleicht aber auch mit Heidenheim gegen Düsseldorf.
Relegation, never plus, nichts geht mehr. So wird die kommende Folge heißen. Wie diese heißen wird, das überlegen wir uns gleich. Und wir hoffen, dass ihr mit dabei seid. Abonniert uns gerne über Apple iTunes, über natürlich Spotify. Bewertet uns, tragt uns in die Welt hinaus. Ich soll dir übrigens, achso, zwei Sachen möchte ich noch erzählen. Ganz kurz noch. Zum einen, ich soll dich von Arvid grüßen. Kennst du auch, der von Sportcast. Der Sportcast ist immer dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel die Monitore haben, dass wir Technik haben, dass wir den Anschluss haben, dass wir neuerdings dieses Signal haben, weil wir ja keine direkten Interviews mehr führen, dass wir das direkte Interviewsignal hören können. Von Arvid soll ich dich grüßen, der hört uns auch immer noch gerne. Liebe Grüße zurück an Arvid.
Und hat er gesagt, du sollst mich in der Folge grüßen? Oder hat er gesagt, grüß ihn einfach mal und du machst das jetzt einfach hier während der Folge?
Und ich mache es jetzt während der Folge, damit alle das hören können. Und was ich noch erzählen wollte, Leute,
bleib mal zurück.
Ich bin durch Hamburg gefahren. Du weißt auch ganz genau, wo ich durch Hamburg gefahren bin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war so ein herrliches Bild. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Du weißt ja auch ganz genau, wo René Adler wohnt, ne?
Ja.
Genau.
Der Vater. Der hat einen kleinen, der hat jetzt im Adlerhaus ein kleines Baby.
Genau, da lag auch mal ein Ei im Adlerhorst und das ist jetzt mittlerweile geschlüpft. Und seitdem fliegt nämlich René Adler mit einem Ast im Maul immer um den Korb und baut das da, um das Netz und baut das ein bisschen aus.
Ja, und Würmer hat er jetzt auch immer im Maul. Regenwürmer, kleine Regenwürmer.
Genau. Das war echt ein witziges Bild. Ich weiß ja ungefähr, wo René Adler wohnt. Du weißt es natürlich auch. Und dann bin ich da, ich finde, man muss es jetzt nicht unbedingt verraten, aber ich bin jetzt da auf der Ecke mit dem Fahrrad vorbeigefahren und das war so ein Bild für die Götter. Also wenn man sich vorstellt, was macht ein Fußballer in der Fußballrentenzeit, wenn man aber vielleicht ja noch nicht so alt ist. Aber ich finde, René Adler hat ja ohnehin so einen... hat so einen relativ coolen Style ja auch gerne mal mit so einer Schiebermütze so nach vorne, so ein bisschen oldschool, classy, schick.
Torwart-Handschuhe dazu, die gehen immer.
Fährt ja auch so einen alten Rennwagen in braun und hat, wie gesagt, schon auch alles so mit Stil. Und dann gucke ich da so und dann denke ich mir so, wer steht denn da in dem Vorgarten von René Adler? Das ist ja René Adler mit so einem Gartenschlauch in der Hand und hat die Blumen da gewässert. Stand er da und hat einfach so den Vorgarten bewässert und ich guckte ihn an, er guckte mich an und ich glaube, er
hat dachte, er sich nass gespritzt?
Er guckte mich an und dachte wahrscheinlich sowas wie, irgendwo habe ich den schon mal gesehen und ich habe ihn angeguckt und wusste natürlich, wo ich ihn schon mal gesehen hatte. Ja, das waren die letzten Relegationen des HSV, oder? Mit René Adler noch, ne?
Ja, wobei Drobny ja der
Held von Karlsruhe, ne?
Von Fürth war. Drobny war der Held von Fürth, meine ich.
Und Lasogga.
Lasogga auch, genau. Und der Held von Karlsruhe war ja auch Marcelo Diaz.
Ja. Aber ich habe mir überlegt, wir graben doch mal an René Adler um. Das fand ich so nett. Vielleicht lädt uns ja René Adler mal auf eine Diaz-Show ein.
Ja, das wäre schön. Und dann machen wir, reden wir einfach nur über Dinge, die nichts mit Fußball zu tun haben. Gartenarbeit, Babys wickeln.
Ja.
Rückbildung, Schwangerschafts-Yoga, sowas. Kennt er sich auch aus
hier? Hier ist der neue Vogel-Podcast mit René Adler und Marc Schnatterer. Also.
So, Schluss jetzt. Ich flatter jetzt weg.
So kann die Folge heißen, wenn wir über Adler und Marc schnattern.
Ja, genau.
Oder so ähnlich.
Zum Beispiel.
Okay.
Vielleicht
auch nicht.
Das klären wir bilateral, wie man ja gerne in großen Redaktionskonferenzen sagt. Das klären wir bitte später nochmal bilateral.
Alles klar, Auge. Bis dann.
Bis bald. Tschüss.
Schöne Tage. Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.